Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Überschattet vom Syrien-Konflikt haben die Staatschefs der G20-Länder in St. Petersburg wichtige Weichen gestellt. Der automatische Informationsaustausch soll weltweit eingeführt und die Steuertricks von Konzernen wie Google oder Amazon verboten werden. Dann, Energieministerin Doris Leuthard hat die neue Energiestrategie präsentiert und stellt fest:
Die Energiewende findet bereits statt. Viele Akteure haben nicht auf die Politik gewartet, sondern gehandelt.
Auch der Bundesrat will handeln. Er will die erneuerbaren Energien ausbauen, aber gleichzeitig die Subventionen abbauen. Reicht das für die Wende? Und schließlich, was ist eine gute Dattel?
Les bonnes dattes naturelles en branchée caractérisées par un bon calibre, un bon couleur clair et texture charnue.
Eine gute Dattel erkennt man an der Größe, der Farbe und dem festen Fruchtfleisch, sagt Munir Harbawi vom tunesischen Dattelproduzenten Wakba. Er setzt dabei trotz schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen voll auf Umweltschutz. Dazu unsere Reportage im zweiten Teil der Sendung und die heißt Trend. Am Mikrofon Thomas Oberer. In St. Petersburg haben sich die Chefs der G20-Staaten der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer getroffen. Als Wirtschaftsgipfel war dies geplant, aber die Syrien-Krise hat alles überschattet. Themen wie der Kampf gegen Steuerschlupflöcher und die Regulierung der Finanzmärkte traten demgegenüber in den Hintergrund. Maren Peters hat für uns den G20-Gipfel in St. Petersburg beobachtet. Was ist denn das greifbarste Ergebnis dieses Gipfels?
Das ist sicher der politische Beschluss der Regierungschefs, den Kampf gegen Steuerflucht international voranzutreiben. Das natürlich in der Hoffnung, damit die leeren Staatskassen zu füllen. Das betrifft zum einen multinationale Konzerne wie Apple, Google oder Starbucks. Die sollen es künftig schwerer haben, ihre Gewinne weltweit so hin und her zu schieben, dass sie am Ende trotz Milliardengewinnen kaum Steuern zahlen müssen. Das ist das eine. Und zweitens sollen es auch Privatleute schwerer haben, ihr Geld vor dem Fiskus zu verstecken. Die Regierungschefs haben deshalb beschlossen, einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch einzuführen. Das soll helfen, Steuersündern auf die Spur zu kommen. Beides sind wichtige Grundsatzbeschlüsse, aber die müssen jetzt natürlich erst noch umgesetzt werden.
Und hat das auch Auswirkungen auf die Schweiz, die ja beim G20-Gipfel nicht dabei war?
Ganz bestimmt, das ist schon absehbar. Die Kampfansage an die Steuertricksereien der Multis, die setzt natürlich auch attraktive Steuerstandorte wie die Schweiz unter Druck. Die wirbt ja gerade mit bestimmten Steuersparmodellen ganz aktiv um globale Konzerne. Und die zweite Sache, dieser Weltstandard für den automatischen Informationsaustausch, der könnte der endgültige Sargnagel für das Bankgeheimnis sein oder was davon noch übrig ist.
Auf der Agenda stand auch die Regulierung der Schattenbanken. Sind die Regierungschefs da weitergekommen?
Nein, es gab nur eine butterweiche Absichtserklärung, dass man das Problem angehen will, dabei aber Rücksicht nehmen will auf länderspezifische Besonderheiten. Und das heißt in anderen Worten, es gab in St. Petersburg keine Einigung innerhalb der G20. Das Thema Schattenbankenregulierung ist wieder einmal verschoben. Hintergrund ist, wie man hier hört, die starke Vernetzung der Schattenbanken. Dazu zählen zum Beispiel Hedgefonds oder Geldmarktfonds mit den regulären Banken. Es gibt die Sorge, dass eine zu starke Regulierung der Schattenbanken auch Auswirkungen auf den fragilen Bankensektor haben könnte und damit eben auch negative Folgen für die noch wackelige Weltkonjunktur.
Vor 5 Jahren nach der Lehman-Pleite haben die G20 versprochen, das Weltfinanzsystem sicherer zu machen und die Finanzmärkte stärker zu regulieren. Wie weit sind Sie denn damit gekommen?
Es sind schon einige wichtige Reformen auf dem Weg oder auf den Weg gebracht worden. Banken zum Beispiel sollen künftig mehr Eigenkapital vorhalten, also Risikopuffer gegen mögliche neue Krisen, Stichwort Basel III. Die Kritiker, die sagen aber, dass diese Puffer nicht ausreichen im Krisenfall. Außerdem haben wichtige Länder wie die USA diese Reform noch gar nicht umgesetzt. In einem wichtigen Punkt sind die G20 noch überhaupt nicht weit gekommen, nämlich bei den Insolvenzregeln für Banken, die so groß sind, dass sie der Staat im Krisenfall retten muss. Stichwort too big to fail. Da gibt es bis heute keine international einheitlichen Standards. In vielen Ländern gibt es nicht mal eine nationale Insolvenzregelung für Banken. Die Schweiz ist da noch eine löbliche Ausnahme.
Das heißt, das Finanzsystem ist nicht viel sicherer als vor 5 Jahren.
Das sehen viele Experten tatsächlich so. Sie fürchten, dass die Welt gegen eine Kettenreaktion an den Finanzmärkten heute kaum besser geschützt wäre als damals nach der Lehman-Pleite. Sie würden vielleicht nicht ganz so schnell ablaufen, diese Kettenreaktion. Das Grundproblem bleibt, dass viele marode Banken damals, also nach der Finanzkrise, nicht abgewickelt worden sind. Viele sind immer noch zu wenig profitabel, um auf Dauer aus eigener Kraft überleben zu können. Dass viele nach außen hin heute trotzdem ganz gut dastehen, das liegt vor allem an den Notenbanken. Die Finanzindustrie hängt ja am Dauertropf des billigen Notenbankgeldes, aber besonders nachhaltig ist dieses Modell nicht,
sagt Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Trend.
Wie schaffen wir den Atomausstieg, die Energiewende? Der Bundesrat hat diese Woche die Botschaft fürs Parlament vorgelegt. Eines wurde klar, der Bundesrat will zwar mehr erneuerbare Energien, aber er will auch die erneuerbaren Energien weniger stark subventionieren als anfänglich vorgesehen. Tobias Fessler.
Die Strategie, welche Energieministerin Doris Leuthard vorgestellt hat, macht klar, der Bundesrat will die erneuerbaren Energien ausbauen. Wasser, Wind und Sonne. Doch der Bundesrat will, dass das künftig näher am Markt geschieht. In anderen Worten heißt das, die Produzenten von Solarstrom beispielsweise sollen ihren Strom vermehrt selber vermarkten und nicht mehr einfach am Subventionstropf des Bundes hängen. Doris Leuthard verfolgt damit ein klares Ziel.
Wir können so auch den Produzenten anregen, das einzuspeisen, wo auch ein Bedarf besteht, und nicht einfach einzuspeisen, weil er gerade hat.
Denn wenn an schönen Sommertagen über die Mittagszeit alle gleichzeitig ihren Solarstrom ins Netz einspeisen, dann belastet das Stromnetz. Gleichzeitig drückt diese Masse an Solarstrom auch auf den Preis. Das zeigt sich in Deutschland bereits deutlich. Mit dem Vorschlag des Bundes kommt die Energie vermehrt dann ins Netz, wenn sie auch gebraucht wird. Das verleiht sowohl dem Netz wie auch dem Markt mehr Stabilität und vor allem kostet es den Bund weniger Geld. Solche Ideen in der Energiestrategie gefallen Urs Meister vom liberalen Think Tank Avenir Suisse.
Diese Direktvermarktung und diese Prämie werden jetzt bei der Förderung der erneuerbaren Energien dazu führen, dass die Produktion etwas enger an den Markt gekoppelt wird.
Er sähe es allerdings noch lieber, wenn der Bund den Markt noch stärker spielen ließe. Statt Subventionen und Direktzahlungen für Solaranlagen schweben Meister Quoten vor.
Beispielsweise gäbe es das Quotenmodell, wo man die Versorger dazu verpflichtet, einen Teil ihrer Energie, die sie an die Endkunden liefern, eben über erneuerbare Energien zu liefern.
Es gibt nur ein Problem. Angesichts der sehr tiefen Strompreise im europäischen Umfeld würde ohne Förderung durch den Bund heute wohl niemand in neue Produktionsanlagen investieren. Denn mit Strom verdienen heute nur die wenigsten wirklich Geld. Das ist sich auch Energieexperte Meister bewusst.
Ja, in der Tat. Also die Marktpreise alleine schaffen im Moment wenig Anreize, erneuerbare Energien, aber auch konventionelle Kraftwerke auszubauen. Das hat auch damit zu tun, dass die europäischen CO2-Zertifikate, also die Belastung, die finanzielle Belastung des CO2-Ausstoßes im Moment sehr tief ist.
Weil in Europa die Wirtschaft schlecht läuft, sind viel zu viele CO2-Zertifikate auf dem Markt. Der Preis dafür entsprechend im Keller. Doch durch diese tiefen Preise verpufft die lenkende Wirkung, die CO2-Zertifikate eigentlich haben sollten. Der Markt spielt, aber nicht so, wie sich das die Politik ursprünglich vorgestellt hatte. Die paradoxe Konsequenz: In Deutschland produzieren alte, längst abgeschriebene Braunkohlekraftwerke sehr billigen Strom und schleudern dabei tonnenweise CO2 in die Luft. Zusammen mit der großen Menge an subventioniertem Wind- und Solarstrom verdrängt der dreckige Kohlestrom sauberere Energie aus Gas- und Wasserkraftwerken, die plötzlich zu teuer produzieren. Diese Situation in Europa ändert sich erst, wenn die Wirtschaft wieder anzieht und entsprechend mehr Strom gefragt ist, der Preis wieder steigt. Doch solange sich die Situation in Europa nicht verbessert, mahnt Meister bei der Schweizer Energiestrategie zur Zurückhaltung, denn
im Strommarkt gibt es keine nationalen Lösungen.
Gefragt wäre eine europäische Lösung. Doch eine solche ist derzeit nicht in Sicht. Dieser Abhängigkeit der Schweiz ist sich auch Energieministerin Doris Leuthard bewusst. In ihrer Energiestrategie setzt sie deshalb auf einen pragmatischen Ansatz. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ein Pragmatismus, der sich auch im Volk und in der Schweizer Wirtschaft wiederfindet. So konnte Doris Leuthard am Mittwoch festhalten:
Die Energiewende findet bereits statt. Viele Akteure haben nicht auf die Politik gewartet, sondern gehandelt.
Und das dürfte auch weiterhin so bleiben, auch wenn unklar ist, wie groß der Fördertopf künftig sein wird und wie marktnah die Produzenten von Solarstrom künftig produzieren müssen. Das funktioniert gerade auch, weil bei der Sonnen- und Windenergie oft auch eine gute Portion Idealismus mitschwingt. Dass alleine Pragmatismus und Idealismus für ein Gelingen der Energiewende reichen werden, ist allerdings zu bezweifeln.
Der Beitrag von Tobias Fessler. Und gleich als nächstes im Trend die Reportage aus Tunesien über eine Dattelfabrik, die voll auf Umweltschutz setzt. Doch zuerst die wichtigsten Wirtschaftsthemen der Woche in Kürze.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Klaus Ammann.
Der sogenannte Referenzzinssatz für Mieten ist um 1/4 Prozentpunkt gesunken auf 2%. Mieterinnen und Mieter könnten deshalb mit tieferen Mieten rechnen, sagt Cipriano Alvarez vom Bundesamt für Wohnungswesen.
Wenn jetzt die Senkung erfolgt ist um 1/4 Prozentpunkt, ergibt das eine Senkung des Mietzinses im Grundsatze von rund 3%.
Ein Automatismus bestehe allerdings nicht, betonen die Hauseigentümer. Jede Miete müsse separat angeschaut und etwaige andere Kostensteigerungen in Betracht gezogen werden. Pensionskassen sollen die Guthaben ihrer Versicherten höher verzinsen. Die zuständige BVG-Kommission empfiehlt dem Bundesrat, den sogenannten Mindestzinssatz von 1,5 auf 1,75% anzuheben. Eine Empfehlung, die überrascht. Rein rechnerisch hätte der Mindestzinssatz bei 1,5% belassen werden sollen. Die Kommission betont, sie wolle ein Zeichen setzen. Ein Zeichen für die Versicherten. Diese sollen von der Erholung an den Finanzmärkten profitieren, nachdem die Zinsen auf ihren Guthaben in den vergangenen, schlechteren Jahren regelmäßig gesenkt wurden. Mehr Frauen auf Teppichetagen, das fordern für einmal nicht nur Frauenorganisationen, sondern ganze Konzerne. Große Unternehmen wie IKEA, Swiss Re, Credit Suisse oder PricewaterhouseCoopers wollen den Anteil Frauen in Top-Positionen von heute 4 auf 20% anheben. Dazu haben sie das Netzwerk Advance Women gegründet. Quoten für Frauen fordern sie aber nicht, sagt Vizepräsidentin Petra Janzer von McKinsey.
Wir sind grundsätzlich nicht der Ansicht, dass eine Quote tatsächlich sehr viel Sinn macht. Wir denken, dass es andere Wege gibt, um Frauen in die Führungspositionen zu bringen.
Die Vertreterinnen des neuen Netzwerks hoffen auf die Chefs der Unternehmen. Diese hätten sich selbst dem Ziel verschrieben, ohne konkrete Verpflichtung allerdings.
Trend, Thema.
Mit dem Sturz von Diktator Ben Ali hat Tunesien vor gut 2 Jahren politisch einen harten Bruch vollzogen. Wie die neue politische Ordnung aussehen wird, ist aber noch immer unklar. Und darunter leidet insbesondere auch die tunesische Wirtschaft. Die Produktion sinkt, ausländische Investoren ziehen weg, weil sie die politische Unsicherheit fürchten, die Preise steigen. Doch ganz im Schatten dieser Wirren gibt es in der Umweltpolitik eine vorsichtige Wende. Mit dem Projekt «Production propre tunisien» ist ein Programm gestartet worden, mit dem die Wirtschaft Ressourcen schonen und Abfälle besser verwerten soll. Zum Beispiel bei Wakba, dem größten Exporteur von Diglett-Nur-Datteln weltweit. Daniel Voll hat das Unternehmen am Rande von Tunis besucht.
Mit Datteln kennt sich Munir Harbaoui aus. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit der süßen Frucht. Als Verkaufsleiter von Wakba kennt er jede Etappe auf dem Weg vom Palmenhain im Süden Tunesiens ins Werk am Stadtrand von Tunis. Munir Harbaoui steht in der Werkhalle und zeigt den Besuchern stolz, wie frische Datteln sortiert, behandelt, verpackt und für den Export bereit gemacht werden. Woran erkennt man eine gute Dattel? Munir Harbaoui nimmt einen Zweig vom Förderband und drückt mit dem Daumen auf die matt schimmernden Früchte.
Les bonnes dattes naturelles en branchette caractérisées par un bon calibre, un bon couleur claire et texture charnue.
Die guten Datteln erkennen Sie an der Größe, der klaren Farbe und der Beschaffenheit. Sie hat ein festes Fruchtfleisch und eine schöne Farbe. Die Produktion guter Datteln ist eigentlich relativ einfach. Wir müssen sie reinigen, von allfälligen Insekten säubern. In der Räucherkammer werden sie getrocknet und dann müssen sie die guten von den weniger guten Früchten trennen und verpacken. Sie haben die Datteln am Zweig und die Datteln, die weiterverarbeitet werden.
Munir Harbaoui zeigt in die Halle eine Reihe langer Förderbänder. Daran sitzen Frauen in weißen Schürzen und weißen Hauben. Sie betrachten konzentriert die Datteln, die das Band an ihnen vorbeitransportiert, endlos. Immer wieder nehmen sie einzelne Früchte vom Band, drehen Sie kurz in der Hand, legen Sie wieder zurück oder werfen Sie in eine Kiste neben Ihrem Stuhl.
vérifie les dattes défectueuses, par exemple les dattes fermentées, les dattes attaquées par les insectes infestés.
Sie prüfen die Datteln auf Fehler, zum Beispiel ob sie gären oder von Insekten befallen sind. Damit können wir garantieren, dass die Datteln wirklich einwandfrei sind.
Sans défaut.
Munir Harbaoui geht in den nächsten Raum.
Hier wird der Kern aus den Datteln herausgelöst. Alles Handarbeit. Aber wir setzen auch viele Maschinen ein und brauchen viel Energie. Zum Beispiel beim Waschen, beim Trocknen der Früchte in der Räucherkammer. Und dann müssen wir die Datteln wieder auf 18 Grad abkühlen und lagern, bevor wir sie behandeln können.
Die hohen Kosten für Strom und Gas, für den Betrieb der Räucherkammer, der Waschanlage und der Kühlräume haben WACPA motiviert, sich am Energiesparprogramm Production Propre Tunisien zu beteiligen. Zusammen mit einem externen Ingenieur hat die technische Leiterin Afif Doui die Betriebsabläufe nach Möglichkeiten zum Energiesparen untersucht. Fündig geworden ist sie zum Beispiel in der Waschküche. Arbeiter in roten Anzügen schichten grüne und rote Plastikkisten auf die Spülanlage, wo sie vor der weiteren Verwendung gewaschen werden. An der Wand stehen zwei große Heizkessel und ein deutlich kleinerer Tank.
Früher brauchten wir diese beiden Heizkessel, um genügend warmes Wasser für die Produktion zu gewinnen. Im Zuge des Programms Production Propre sparen wir viel Energie. Das warme Wasser wird nun in diesem kleinen Kessel produziert, wo wir die Abwärme aus der Trocknungsanlage nutzen. Damit heizen wir nicht nur das Wasser, mit dem wir die Kisten für den Transport der Datteln auswaschen. Wir produzieren damit auch warmes Wasser für die Waschanlage, wo sich das Personal die Hände waschen kann. Wir haben also gleich zwei Vorteile auf einmal: tiefere Energiekosten und bessere Hygiene in der Produktion. Diesen Teil haben wir nach dem Beginn des Projekts im Mai 2011 aufgebaut. Sie können unser Programm eigentlich in zwei Etappen aufteilen. Zuerst haben wir uns auf die Sparmaßnahmen beim Energie- und Wasserverbrauch konzentriert. Und in diesem Jahr haben wir damit begonnen, unsere Produktionsabläufe im Bereich der Abfallwirtschaft und bei der Kühlung zu verbessern.
On va travailler principalement sur les projets de valorisation de déchets et la partie froid.
Vor allem bei der Abfallwirtschaft sieht die junge Ingenieurin noch großes Sparpotenzial. Afif Doui betritt eine weiträumige Halle. Auf Holzpaletten sind mannhohe weiße Säcke aufgeschichtet, gefüllt mit Blütenständen und Rispen von Dattelpalmen.
Donc ces branches-là sont récupérées pour être après vendues et exportées directement en France.
Wir werfen diese Palmenzweige nicht einfach weg, sondern sammeln und exportieren sie nach Frankreich. Denn sie können mit diesem Material zum Beispiel Tiernahrung anreichern oder daraus Öl für pharmazeutische Zwecke gewinnen. Auch als Brennstoff ist dieses Material geeignet. Für uns ein wichtiger Aspekt des Projekts Production Propre. Wir versuchen, die natürlichen Rohstoffe so gut wie möglich zu verwenden.
Dans le programme de production propre et c'est la valorisation de tout ce qui est déchets biomasse.
Zukunftspotenzial hat WACPA auch im Kern der Datteln entdeckt. Er ist reich an Spurenelementen und an Mineralien. Lebensmitteltechnikerin Asma Atimi forscht nach neuen Verwendungsmöglichkeiten.
Pour le moment, on est dans l'étape de l'étude de ce projet. On va extraire en premier lieu.
Im Moment sind wir zwar noch in der Experimentierphase dieses Projekts. Wir werden in erster Linie das Öl aus den Kernen gewinnen. Weil es sehr reich an Nährstoffen ist, können wir es zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie brauchen. Geeignet wäre Öl aus Dattelkernen auch für Kosmetik. Aus den Dattelkernen könnten wir auch einen Kaffeeextrakt gewinnen. Sie haben einen ganz geringen Koffeingehalt und das entspricht dem heutigen Trend zu koffeinfreiem Kaffee.
Vous savez aujourd'hui la tendance vers le café décaféiné.
Auch Kaugummi aus gerösteten Dattelkernen könnten wir daraus herstellen. Das Öl aus den Dattelkernen ist sehr reich an Calcium und Phosphat. Wir sind immer noch in der Experimentierphase. Wir haben eine Reihe von Tests gemacht und werden nun entscheiden, was wir damit machen. Aber klar ist, dass Dattelkerne kein Abfall sind, sondern ein wertvolles Produkt, das wir auswerten sollten.
Bevor die Lebensmitteltechnikerin weiterreden kann, mischt sich Betriebsleiterin Afif Tui ein.
Wir sind im Moment wirklich noch in der Vorbereitungsphase und können darum nicht unsere ganzen Geheimnisse lüften. Ganz allgemein gesagt versuchen wir, mithilfe von chemischen Reaktionen die pharmazeutisch oder lebensmitteltechnisch nutzbaren Grundstoffe aus den Kernen herauszulösen. Aber wir sind immer noch am Experimentieren und am Abklären der Märkte. Darum möchten wir nicht alle Geschäftsgeheimnisse auf einmal lüften.
Das Umweltprogramm für eine saubere Produktion hat beim Dattelexporteur Wakpa Kräfte freigesetzt, sagt die Initiantin des Projekts Amel Schratt, Direktorin des Internationalen Zentrums für Umwelttechnologie in Tunis.
La Wakpa est une entreprise qui est très engagée avec nous. Ils ont fixé la réduction de la consommation énergétique à 5%, mais ils ont atteint beaucoup plus.
Wakpa ist wirklich engagiert in diesem Programm. Vorgenommen hatten sie sich eine Reduktion von 5% Energie, aber erreicht haben sie wesentlich mehr. Und jetzt haben sie ihr Ziel auf 10% oder 15% erhöht. Das lohnt sich auch finanziell, weil die Energiekosten bei uns steigen, je höher der Verbrauch ist. Wakpa gehört zu den wenigen Unternehmen in Tunesien, die auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten erfolgreich sind und Gewinne machen. Einen Teil davon haben sie in weitere Verbesserungen investiert. Aber sie investieren auch in Löhne und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen. Das heißt, sie verbessern laufend die Technologie, vergessen aber auch die soziale Aufgabe des Unternehmens nicht. Das ist sehr wichtig.
Wakpa ist für Amel Schrad ein gutes Beispiel für die Idee des Projekts Production Propre, das von der Abteilung für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung des Schweizerischen Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO, finanziert wird. Das Projekt soll zeigen, wie tunesische Unternehmen umweltfreundlicher produzieren könnten, weniger Ressourcen wie Wasser oder Energie verbrauchen, alternative Energieträger wie Sonne oder Wind ausschöpfen. Vorläufig machen 75 Unternehmen mit, vor allem aus Schlüsselsektoren der tunesischen Wirtschaft, wie der landwirtschaftlichen Industrie oder dem Tourismus. Viele von ihnen stecken seit dem Ausbruch der Revolution in einer tiefen Krise. Ausländische Investoren ziehen sich zurück, weil ihnen die politische Lage zu unsicher scheint. Touristen suchen sich andere Ferienorte. Amel Schratt runzelt die Stirn.
Parfois les hôtels vraiment n'ont pas beaucoup de clients. Les hôtels presque sont fermés, mais ils ont continué à travailler. Ils disent nous nous préparons.
Manche Hotels haben oft keine Gäste, sind praktisch leer. Aber die Leute in der Branche wollen nicht aufgeben und glauben, dass der Tourismus in Tunesien weiterhin eine Chance hat. Für die Umweltpolitik in Tunesien ist der Tourismus zentral. Er verbraucht viel Energie und enorme Mengen Wasser. Aber gerade die Hotellerie ist ein schwieriger Bereich, weil sie auch die Gäste mit ihrem Umweltkonzept überzeugen müssen.
L'hôtel c'est difficile parce que la clientèle devrait elle aussi être demandeur.
In der tunesischen Hotellerie finden Sie bisher kaum eines, das sich als ökologisches Hotel verkauft.
Amel Schratt unterstreicht ihre Sätze mit schnellen Handbewegungen. Wenn sich Production Propre in Schlüsselbranchen bewährt, will sie ausbauen. Das soll mithelfen, das größte wirtschaftliche Problem in Tunesien zu lösen, die hohe Arbeitslosigkeit. Vor allem bei jungen Hochschulabsolventen, die nach Abschluss des Studiums häufig keine Stelle finden.
On a un autre projet qui est aussi intéressant pour l'emploi, c'est aussi avec la Suisse, avec le financement donc du SECO, c'est on va prendre 60 jeunes diplômés, aujourd'hui sans emploi.
Wir haben noch ein anderes Projekt begonnen, das Arbeitsplätze schafft, finanziert ebenfalls vom Schweizer SECO. Wir haben 60 arbeitslose Absolventen von Hochschulen angestellt und bilden sie zu Energiefachleuten aus. Dann schicken wir sie zu den Industriebetrieben, mit denen wir zusammenarbeiten. Dort sollen sie ihre Kenntnisse weitergeben. Ich glaube, das sind Fähigkeiten, die in Tunesien sehr gesucht sind.
Et à ce moment-là, donc on aurait aidé au moins les jeunes à avoir une compétence particulière qui aujourd'hui, moi je pense qu'effectivement sera très très demandée. Il y a énormément de pertes d'énergie dans tout ce que
wir verlieren sehr viel Energie in Anlagen, die technisch veraltet und schlecht gewartet sind. Und darum sind bessere Kenntnisse in Umwelttechnik sehr wichtig, damit die Betriebe ein besseres Management der Ressourcen lernen.
Et ça, on a besoin de compétences qui viennent dire comment effectivement on peut récupérer tout ça.
Sagt Amel Schratt, die Direktorin des Internationalen Zentrums für Umwelttechnologie in Tunis. Dies in der Reportage von Auslandredaktor Daniel Voll. Und das war Trend. Uns hören Sie nächste Woche wieder oder wann immer Sie wollen, rund um die Uhr als Podcast unter srf.ch/trend. Bis dann.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.